Wo wohnt der liebe Gott? Das hat mal ein Erstklässler gefragt. Wäre die Religionslehrerin nur nach einer gescheiten, kindergerechten Antwort gesucht hat, meldet sich ein anderer kleiner Bub ganz aufgeregt und sagt, ich weiß, wo er lebt. Er lebt im Keller. Nicht nur die Lehrerin hat gelächelt und ist erstaunt über die prompte Antwort. Auch die Mitschüler haben gelacht und gemeint, dass es sich um einen Witz handelt. Nein, ich weiß es ganz genau. Mein Papi betet immer und dann sagt er, Gott, wir danken dir, dass du unter uns wohnst. Und unter uns ist nur der Keller. Gott wohnt unter uns. Überall dort, wo wir Gemeinschaft leben, das uns, ist mir heute wichtig. Eigentlich geht es heute nur um das Wort unser Vater im Himmel. Und darum, weil das auch stimmt, wenn man, hat uns Jesus gelernt, nicht zu beten, mein Vater im Himmel, sondern hat uns gelernt, zu beten, unser Vater im Himmel. Ich glaube, das ist kein Zufall. Und mir tut es wichtig, wenn wir jetzt auch über den Vater noch reden oder über unser Vater, zum nochmal einfach kurz so ein Background geben, vom letzten Mal, wo ich predigt habe, wo es um das Thema Heilige Gott gegangen ist. Gott hat sich am Sinai im Volk Israel, einem Volk von 2 Millionen Menschen circa offenbart, so wie wir uns alle das wünschen würden. Das, was dort passiert ist, das ist nachher in der Geschichte nie mehr passiert. Der Berg hat bebt und hat geraucht, es hat Feuer gegeben und Wolken. Niemand von den Beteiligten hat dort gezweifelt, dass es kein heiliger Gott oder am heiligen Gott zweifelt. Das ist allen klar gewesen, der heilige Gott, der gibt es. Die Israeliten haben Mose auf den Berg aufgeschickt, weil es ihnen zu heiß war. Bevor ein Monat vergangen war, sagen sie, dass sie lieber einem Gott nachfolgen wollen, wo sie drehen und wenden können. Sie wollen einem Gott nachfolgen, wo sie selber ausrichten können. Und so haben sie das goldene Kalb gebaut. Gott ist kein Hosensack-Gott. Gott wird einmal nie auf ein Regal stellen in unserem Zimmer und sagen, ich weiß, wo du hingehörst. Das ist dein Platz. Nein, wir werden ihn nie in den Griff bekommen. Er wird nie so sein, wie wir ihn haben möchten. Und nie das tun, was wir immer wollen. Er ist anders. Er ist grösser. Er ist schrecklich. Aber auch schön und liebevoll. Alles zugleich. Darum ist es so wichtig, wenn man über den Vater redet, dass man das nicht vergessen. Die Tiefe. Gott hat sich offenbart in deinem Leben. Gott offenbart sich in deinem Leben. Gott sei Dank. Gott hat sich offenbart in der Geschichte. Und da gibt es einen Teil von Gott, der nicht offenbart ist und wir nicht kennen, der uns unbekannt ist. Es ist gut, wenn wir das mit einbeziehen. Unter uns Christen gibt es manchmal Diskussionen, ob man zu Jesus, dem Geist Gottes oder Gott selber beten soll. Zu wem sollen wir beten? Wer ist der Adressat? In Epheser 2, Vers 18 sehen wir in einem Satz das Zusammenspiel von diesen drei Personen von der Gottheit. Ja, im Satz, das ist wahrscheinlich so der Satz, der über die Trinität, über die Dreifaltigkeit von Gott berichtet tut. Dort steht, durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Das ist das Zusammenspiel von Gott. Dank Jesus Christus haben wir Zugang zu dem heiligen Gott und können ihn sogar Vater nennen. Und zwar ist das nicht einfach nur eine Worthülse, die gute Gefühle hervorbringt, Vater, etwas Nostalgisches oder so, sondern es ist vollste Tatsache. Wir sind es auch, wir sind Gottes Kind, wir sind es. Steht im 1. Johannes 3, Vers 1. Wir sind blutsverwandt. Ein paar Sätze vorher heisst es nämlich, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fernt wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Wir sind blutsverwandt, durch das Blut von Christus. Mit Gott und untereinander. Christi bedeutet, zum Schöpfer dieser Welt Vater sagen zu dürfen. Und ohne Jesus gäbe es kein unser Vater. Jesus lehrt uns, dass wir unsere Gebete an den Vater adressieren sollen. Wir dürfen das im Namen von Jesus, geführt und gefördert durch den Heiligen Geist, tun. Wenn man dann aber bedenkt, dass der Geist Gottes, der Sohn Jesus Christus und der Vater Personen sind, die zusammen eine Wesenseinheit bilden, wird klar, dass man in dieser Frage keinesfalls ideologisch werden soll. Gott wohnt durch seinen Geist als Person in uns. Wäre es nicht ein bisschen seltsam, wenn man mit ihm nicht reden würde? Dann wäre jemand gleich, wenn mit einem Kollegen oder einer Kollegin gehst du eine Stadttour machen, eine Stadtbesichtigung, und du laufst den ganzen Tag, du laufst die Füße wund in dieser Stadt und du redest kein Wort mit dieser Person und du mit ihr unterwegs bist. Wäre seltsam. Zu wem beten wir? Das war die erste Frage. Zum Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel. Die zweite Frage ist, wer betet? Wer betet? Ich lese wieder aus dem Epheser 2, Verse 18 bis 22 und ins 19. Durch das, was Christus für uns getan hat, das ist die Wiederholung, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Was für ein Wort die Zeit vom Individualismus sinne. System, Gott und ich greift zu kurz. Unsere Gebete und Lieder sind meistens in der Ich-Form geschrieben. Auch die Lobpreislieder, die wir singen, heissen meistens «Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtend erhoben und herrlich» als Beispiel. Ich und Gott. Wir sagen auch, Glauben ist eine Privatsache. Ich und Gott. Menschen, die von Jesus erlöst worden sind, sind miteinander verbunden. Sie werden durch den Eckstein, durch Christus zum Bau zusammengefügt und werden so gemeinsam zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist wohnt. Alleine bist du nur ein Bachstein. Aber miteinander sind wir ein Haus, eine Wohnung, wo Gott drin wohnt. So steht es in dem Text. Es stimmt auch, dass jede Person für sich selber ein Tempel vom Heiligen Geist ist. Das steht im 1. Korinther 3, 16. Doch in der Gemeinschaft liegt noch viel mehr göttliche Präsenz, liegt noch viel mehr Kraft. Und darum sollen wir unser Vater beten. Darum ist unser Vater in der ersten Person Plural und nicht in der ersten Person Singular geschrieben. Aus der Gemeinschaft heraus hat das Gebet mehr Kraft. Ein Mensch aus unserer Gegend war schwer krank. Er hat das Gebet von den Ältesten, von der Gemeinde in Anspruch genommen, hat Heilungsveranstaltungen besucht. Und er hat viele Freunde um Gebetsunterstützung gebeten. Nichts ist passiert. Dann ist der kranke Mann zum Sterben verurteilt, nach Afrika gereist und hat dort für sich beten lassen. Das Wunder ist passiert und der Mann ist gesund geworden. Auf die Frage, warum das in Europa nicht passiert ist, hat er geantwortet, das Glaubensklima in Afrika ist ganz anders. Das Glaubensklima wird nicht durch eine Person definiert, sondern durch die ganze Gemeinschaft. Bei uns werden wir einer sagen, wahrscheinlich, oder es gibt manchmal so Richtige, die sagen, wenn das Gebet, Krankengebet nicht nützt, er hat zu wenig geglaubt. Er hat zu wenig geglaubt. Was für eine Lüge. Was für ein Missverständnis von Reich Gottes. Wir sind viel mehr voneinander abhängig, als wir glauben. Wir sind organisch miteinander verbunden. Wir sind Bachsteine, die zum Moment miteinander verbunden sind. Wie jeder weiß, ist es fast unmöglich, ein Feuer aus nur einem Holzschitt anzuzünden, selbst wenn es ein grosses, kräftiges Holzschitt ist. Dagegen bildet mehrere schlechte Schitte ein wunderbares Feuer, wenn sie zusammenbleiben. Es braucht nicht einzelne Glaubenshelden. Es braucht ein paar Scheitel, die zusammenheben. Und es passiert viel mehr. Der Nelson Mandela schreibt über seine 24 Jahre im Gefängnis, Robben Island, er schrieb, der größte Fehler der Behörden war es, uns zusammenzulassen. Denn zusammen zu sein erneuerte unsere Entschlossenheit. Wir unterstützten einander. Was immer wir wussten oder lernten, teilten wir. Und durch das Teilen vervielfältigten wir, was jeder an Mut hatte. Die Starken bauten die Schwächeren auf und beide wurden dadurch stärker. Ein Beispiel von Gemeinschaft. Ein Beispiel dafür, dass wir einander brauchen. Ein Beispiel dafür, dass wir uns auch im Gebet brauchen. Darum freue ich mich so auf die Kampagne Abenteuergebet. Weil wir es wagen, mit 179 Personen ins Gebet einsteigen. Das kann etwas verändern in unserer Gemeinde. Wir Christen sind organisch miteinander verbunden und viel mehr voneinander abhängig, als wir glauben. Glaube ist nicht nur Privatsache, sondern mindestens im gleichen Maß Gemeinschaftssache. Wir sind vom Individualismus infiziert. Darf ich euch ein Beispiel geben von uns Pastoren? Hin und wieder pflegen wir da das Fürbittegebet. Das Fürbittegebet ist per Definition in der Wir-Form definiert. Unser Vater im Himmel, wir bitten dich für die Situation in Syrien. Dort, wo die Menschen eingekesselt sind, in den Städten, wo von dem Regime vom Assad ausgehungert werden. Wir bitten dich für die Menschen, dass du ihnen beistehst. Wir bitten dich. Es ist schon zwei, drei Mal vorher, dass jemand anders das Fürbittegebet gebetet hat. Also ich selber habe immer Mühe zum Wir sagen, dass ich nicht immer wieder ich sage. Und beides Mal habe ich voraus noch gesagt, gell, sagen dann wir. Wir beten gemeinsam. Und beides Mal haben die Personen ich gesagt. Hat dann noch eine Bezeichnung gefunden. Wie schwer das uns fällt, uns das gemeinsam verstehen, was zu Gott betet. Jesus erwartet eine erhöhte Qualität von den Beziehungen zwischen denen, wo unser Vater zu ihm sagt. Seine Absicht war es, Menschen in befreienden Gruppen zusammenzuschmelzen, in denen sie in Richtung von einem gottgefälligen Charakter und einem grosszügigen Leben wachsen können. Es ist unmöglich, dass Menschen Gott begegnen und ihn lieben, ohne gleichzeitig auch einander zu begegnen und zu lieben, hat John Bailey gesagt. Und darum ist es die Notwendigkeit von den Kirchen überhaupt gegeben. Kirche ist ja nicht ein Wahlprogramm. Jetzt bin ich immer gläubig, ich glaube an Jesus, habe eine Beziehung mit ihm und jetzt überlege ich mir, ob ich noch in der Kirche will, in der Gemeinschaft rein. Nein, das gehört zusammen. Das ist eins. Kein Wunder, dass die Bibel nicht gut sprechen ist auf Geschwätz, Einschüchterungen, Zorn oder Unehrlichkeit. Gemeinschaft, so wie Jesus sie gestaltet hat, soll das Markenzeichen sein von der Christenheit. Also nicht Predigt, nicht Gemeindewachstum, sondern Gemeinschaft nach dem Vorbild von Jesus. Nach Johannes 13, Vers 34. An dem wird die Welt erkennen, dass er meine Jünger sind. Darum sind auch Kleingruppen so wichtig. Und auch die Gebetskarten, die wir letzten Sonntag gestartet haben, die neu eingeführt worden sind, sind ein Werkzeug, um das Miteinander im Gebet zu fördern. Also, ich hatte meine erste Frage, die ich gestellt habe. Zu wem beten wir? Die zweite Frage ist, wer betet? Und jetzt frage ich noch, wer ist wir? Wer ist wir? Wie steht es um die Charakteristik von einer christlichen Gemeinschaft? Geht es lediglich darum, dass man auf der gleichen Bank in der Kirche sitzt, in der gleichen Kirche, und das Geld in den gleichen Kollektentopf wirft? Paulus definiert die Gemeinschaft noch näher. Im Vers 19, das ist der, den ich vorher auslassen habe. Im Vers 19, Epheser 2, Vers 19 steht, deshalb seid ihr nicht länger Fremde ohne Bürgerrechte, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Familienangehörige, sozusagen. Wer Jesus angenommen hat und an seinen Namen glaubt, gehört zu Gottes Familie. Er ist der Vater, wir sind Kind. Es gibt auf dieser Welt ganz viele Menschen, die du Freunde nennen kannst. Aber nur ganz wenige, die deine Geschwister sind. Das ist etwas Spezielles, das ist etwas Besonderes. Wir sollen als Familienangehörige zum Vater beten. Ein Theologe, der J.I. Packer, hat einmal gesagt, wenn man beurteilen will, wie gut jemand das Christentum versteht, so muss man nur sehen, was ihm der Gedanke Gottes, Gottes Kind zu sein, Gott zum Vater zu haben, bedeutet. Wenn nicht dieser Gedanke all seine Haltung und sein Gebet durchzieht, so dürfte er vom Christentum insgesamt nicht sehr viel begriffen haben. Geschwister kann man sich nicht selber auswählen. Freunde schon. Darum betont Paulus in dem Text so sehr den Fakt, dass Juden und Heiden durch Jesus zu Familienangehörigen gemacht worden sind. Da wird in einem Satz die ganze Bandbreite von Menschen erwähnt, von Heiden bis zu Juden. Und für Juden ist es unvorstellbar gewesen, dass Heiden Geschwister sein sollen im geistlichen Sinn. Und wenn du da mal rumschaust in dieser Runde, in diesem Saal, dann gibt es vielleicht auch Menschen, die dir unsympathisch sind. Und wo du lieber nicht Schwester bzw. Brüder nennen würdest. Manchmal würden wir Geschwister die am liebsten auf den Mond schiessen. Wer kennt das nicht aus seiner eigenen Familie? Dennoch sind sie Geschwister. Die Gemeinschaft besteht aus Menschen, die bewusst die Entscheidung treffen, nicht nur Christus anzunehmen, sondern auch einander. Und einander zu ertragen. Ende Januar ist unsere Tochter Leonie für ein Auslandssemester nach Kanada aufgebrochen. Als Familie haben wir sie zum Flughafen begleitet. Als Leonie uns den Rücken zugewendet hat und durch die Passkontrolle gegangen ist, wer kennt die Szene? Was passiert denn? Dann ist es so wie im Vaterherz, ich rede jetzt einfach als Vater, Mutter geht das Gleiche wahrscheinlich ähnlich, wie etwas verreissen würde. Es fühlt sich so leer und schmerzhaft an. Und wahrscheinlich ist auch der Gang von der Passkontrolle weiter mit Tränen gepflastert, auch von denen, die gehen, die dann nicht mehr zurückschauen. Genauso fühlt auch der Vater im Himmel hinsichtlich denen, die ihn Vater nennen. Wo der verlorene Sohn, der, der gegangen ist, der Vater verloren, zurückgekommen ist, da steht ein Satz in der Bibel. Und ich glaube, das ist genau das, was ich dort an der Passkontrolle erlebt habe, hat Jesus erlebt in Bezug auf seinen Sohn. Und zwar steht dort, dass er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Das Wort jammerte. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das griechische Wort für jammerte bedeutet, dass es dem Vater Eingeweide, das ist ein Wort für die Eingeweide, dass ihm die Eingeweide umdreht hat. Das ist genau das, was ich empfunden habe, als Leonie gegangen ist. Der innere Schmerz, so wo die Eindruck ist, verrisst etwas. Dermaßen intensives Mitgefühl von Gott, das ist Familie. So etwas gibt es nur in der Familie. Unser Vater im Himmel fühlt sich sehr innig mit dir mit. Es jammert ihn in den Situationen. Ich habe von einem Bauer gelesen, der frei im Feld an einem Baum geknüllt ist und gebetet hat. Seine Körperhaltung hat Ausdruck, dass er ganz da ist und ganz im Gebet ist. Ein Priester ist vorbeigegangen und ist von dem Anblick so berührt gewesen, dass er stehen geblieben ist. Irgendwann hat er zu den Betenden gesagt, sie müssen Gott sehr nahe sein. Der Bauer hat den Augenblick überlegt. Er lächelt und sagt, ja, er mag mich sehr. Typisch Vater. Spürt ihr etwas von der Familie? Das ist Familie. Das ist etwas anderes als Kollegen. Aber wenn man Familie angehört, wir auf den Mond schiessen würde. Aber es ist etwas anderes, es ist eine tiefere Verbindung da. Und das Bild wird gebraucht für Menschen, die zusammen mit Jesus unterwegs sind, für uns da. Und vielleicht fragst du dich, wenn das so ein liebender Vater ist, oder vielleicht bist du gerade ein bisschen frustriert im Moment über den Vater. Vielleicht fragst du dich, warum, das der, wenn das so ein liebender Vater ist, nicht auf alle deine Gebete eingeht. Nochmal eine Geschichte von unseren Kindern. Einer von unseren zwei Söhnen, ich sage es nicht wählen. Es wird aber schnell klar. Nein, ich muss anders anfangen. In letzter Zeit sind zwei Bussen angekommen bei uns zu Hause. Wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Wo unseren Sohn eben einen von unseren Söhnen verursacht hat. Er ist heute nicht da. Als Vater hatte ich so einen inneren Reflex und habe gedacht, für uns ist der Betrag ein Klecks, 60 und 40 Franken. 100 Franken. Das ist ein Klecks für uns. Wir könnten die Rechnung doch bezahlen. Und ich habe bereits mit meine Frau will dafür gewinnen. Für unseren Sohn ist es ein Wesentlicher, ist ein Zehntel von seinem Lehrlingslohn. Das ist viel, viel mehr. Der will auch mehr als einen Tag dafür arbeiten, oder? Etwa 10 oder 3. Aus Liebe zu ihm haben wir ihm die Rechnung überreicht. Aber das ist mir nicht leicht gefallen. Das ist für mich wieder etwas. Das war mühselig für mich. Ich denke, das wäre so leicht, um das zu machen. Und eben. Aber jetzt muss er den mühseligen Akt, oder hat das bereits gemacht, ich weiß es nicht, vom Zahlen hinter sich bringen. Und ich glaube, dass es unserem Vater im Himmel oft ähnlich mit uns geht. Er würde es eigentlich gerne machen. Es liegt ihm am nächsten, um zu sagen: Ja, ist okay. Ich mache das Leben leicht. Doch aus Liebe tut das nicht, damit wir wachsen und stärker werden. Das ist Vater. Das ist Familie. Unser Vater im Himmel sagt nämlich im Psalm 91, Vers 15, er ruft mich, da ist über einen gläubigen Mensch geredet, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Wenn du glaubst, es gibt unerhörte Gebete, dann liegst du falsch. Alle Gebete werden erhört. Der Vater hört alle Gebete. Es gibt keine unerhörte Gebete. Aber Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche. Aus dem Grund, den ich vorher geschildert habe. Nochmal ein Beispiel von einer kraftvollen Gemeinschaft. Ich wünsche mir so fest, dass man heute so richtig versteht, weil die Kraft der Gemeinschaft. Und was das vielleicht auch mit unserem Gebetsleben zu tun hat, ist für mich selber noch ein Geheimnis, aber vielleicht können wir mal gemeinsam noch ein bisschen tiefer drin rein. Gerade auch heute Morgen und dann vielleicht auch nächsten Dienstag. William Wilberforce. Ihm wird die Führung von der jahrzehntelangen Kampagne gegen Sklaverei in England zugeschrieben. Das war aber überhaupt keine Solo-Leistung, sondern die gemeinsame Leistung von einer Gemeinschaft von Frauen und Männern, die seine Vision aufgenommen haben. Die Gleichgesinnten sind später bekannt worden als Clapham-Sekte. Der Wilberforce und seine Gemeinschaft sind oft am Sonntagabend zusammengekommen, um Gottesdienst zu feiern und über den Fortgang von ihrer Mission zu diskutieren, Sitte und Moral in ganz England zu reformieren. Was für ein hehres Ziel, das sie hatten. Sitte und Moral in ganz England zu reformieren, das war ihre Vision, die sie hatten. Von das sind sie gegangen. Das idealistische Ziel hat die ganze Gruppe inspiriert und hat ihren wagemutigen Traum umschrieben, England zu verändern. Die Arbeit von dieser Clapham-Gemeinschaft hat fast 40 Jahre gedauert. Aber wo es ans Sterben gegangen ist, da haben sie fast alles erreicht, zu dem sie von Gott sich berufen gefühlt haben. Die Sklaverei im British Empire war endgültig verboten. Und weitere Initiativen gegen Krankheit, Kindesmissbrauch, Armut und Analphabetismus sind angestoßen. Wer an so einer Gruppe einen Anteil hat, dessen Glaube wird vermutlich wachsen. Er wird aus der Gemeinschaft aus den Vater im Himmel anrufen und erleben, was für eine kraftvolle Auswirkung sein Gebet hat. Amen. Und eine kraftvolle Auswirkung dürfen wir jetzt hören. Und zwar hat jemand letzten Sonntag die Karten ausgefüllt, das ist der Lukas Roth. Jetzt hoffe ich einfach, dass er da ist, ich habe ihn gar noch nicht gesehen. Ja, super. Und du bist bereit, uns... Es passt so gut zu der Predigt, wie man aus der Gemeinschaft heraus betet und wie da auch etwas Kraftvolles entsteht tut. Der Lukas gibt uns Anteil an seinem Leben. Ich mache dir da ein bisschen Platz, bleib aber noch da. Danke, Lukas. Ja. Danke. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um auf die Karte hinzuweisen. Das ist immer, das ist das ganze Jahr lang, sind die dort hinten. Auf einem so Zettelkasten gibt es die Möglichkeit, um entweder ein Gebetsanliegen. Wir beten für die Gebetsanliegen. Es sind auch letztes Mal über 10 Gebetsanliegen, haben die Leute aufgeschrieben. Und wir beten das Pastorenteam von dir und werden jetzt in Zukunft auch am Samstagmorgen in die Gebetsrunde reinnehmen, ins Frühgebet. Ich glaube, das ist auch eine Gelegenheit, um füreinander zu beten. Es gibt auch, man kann auch eine Gebetserhörung schreiben oder eine Gebetserfahrung. Und unten kann man schreiben, und Lukas, da hast du eben angekreuzt, ich berichte gerne darüber. Es muss niemand etwas berichten, das nicht will, natürlich, selbstverständlich nicht. Es ist alles freiwillig da in dieser Gemeinde, in Chile. Aber wir freuen uns natürlich, wenn solche Erfahrungsberichte auch geteilt werden, weil ich glaube, das ermutigt, das stärkt uns gegenseitig und das gibt uns einen Eindruck von dem unser Vater, von der ersten Person Plural. Darum möchte ich euch ermutigen, wenn du irgendetwas hast, etwas erfahren, erlebt hast oder ein Anliegen, dann füll doch so eine Karte aus, du hast einen Zettelkasten, wir lernen die noch an. Es ist ja eine Gelegenheit jetzt im Lobpreis, um dort hinten, wo die Tafel Gebet steht, auch Gebet in Anspruch nehmen. Das ist ein super gutes Angebot. Ich glaube, auch füreinander zu beten, auch da sind Leute extra da, die auch gerne für dich beten. Du darfst das in Anspruch nehmen, du darfst dich segnen lassen, ganz niederschwellig. Nutze die Gelegenheit, das ganz herzlich empfehlen. Und jetzt werden wir miteinander noch, bevor wir dann in die Lobpreiszeit hineingehen, der René darfst du ein bisschen anfangen zu spielen, weil wir noch miteinander aufstehen. Und unser Vater beten. Einfach so als Abschluss von dieser Predigt und auch gleichzeitig als fürbittige Gebet. Und ich möchte auch einladen, das Wort unser und das wir, das nachkommt, sodass der erste Person Plural ganz besonders einzuatmen und auszuatmen.